Inside Outdoor. Der VD-Podcast ohne Blabla.
Willkommen zurück zu Inside ERB, unserem Weg zum neuen System bei VD. In der letzten Folge haben wir über die Entscheidung gesprochen, unser altes ERB-System abzulösen und wie wir Beterna als Partner gewonnen haben. Heute oder jetzt geht es darum, was nach dieser Entscheidung geschah, die ersten Schritte der Umstellung, die Migration der Daten und die Anpassung des Systems zu unserer Anforderung, also wirklich das Projektmanagement, wie an sich das Ganze vonstatten gegangen ist. Wir werfen einen genauen Blick auf die Herausforderungen in dieser Projektphase, von der Datenmigration bis zu den ersten Anpassungen. Außerdem erfahrt ihr, wie eng eigentlich wirklich so diese Zusammenarbeit, was davor schon ein bisschen so herausgeklungen ist in der ersten Folge, diese Zusammenarbeit zwischen VD und Beterna in dieser Phase war. Und was mich auch persönlich sehr stark interessiert, welche Meilensteine wir so in den ersten Monaten und dann auch später erreicht haben. Meine Gäste, oder einen kennt ihr schon, das ist der Daniel. Kennt ihr schon aus der ersten Folge, unser IT-Leiter, der aber auch dieses Projekt auf unserer Seite gesteuert hat. Und natürlich dann den Tom von Beterna, der für die Implementierung auf deren Seite verantwortlich war. Und gemeinsam sprechen wir jetzt drüber, wie wir an sich so diese Phasen des Projekts durchgeführt haben, wie wir zusammengearbeitet haben. Wer die erste Folge gehört hat, kennt den Daniel schon. Trotzdem jetzt nochmal kurzer Satz. Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin der Daniel, bin seit 11 Jahren bei VD, immer schon in der IT, unterschiedliche Rollen, habe das ERP-Projekt geleitet und darf deshalb am Podcast teilnehmen, bin aber inzwischen als IT-Leiter für die IT insgesamt zuständig.
Tom, was machst du?
Ja, hallo, ich bin der Tom, ich bin offiziell Business Area Manager, Project Operations, klingt kompliziert, ist am Ende, kann man sagen, Abteilungsleiter, bin verantwortlich für alle Projekte, dass die gut laufen, arbeite eng mit den Projektleitern zusammen und dem restlichen Team. Und ja, das ist so mehr oder weniger mein Fulltime-Job.
Also du bist einer von denen, wo wenn jetzt, oder in deinem Team sind dann, wenn wir haben es davor gehört, ihr startet im Jahr ungefähr so zwei bis drei Projekte und diese Projekte laufen dann über dein Team.
Genau. Und ich bin verantwortlich in Summe über alles, dass das auch alles läuft und dass die alle harmonisch agieren.
Und wir hatten noch das Glück, dass damals vor ein paar Jahren du unser Projekt begleitet hast.
Genau, damals war ich noch 100% in Projekten als Projektleiter. Heute ist es meistens eher so interimsmäßig.
Ein ERP-Wechsel, das ist ja, man hört ja oft bestimmte Gruselgeschichten dazu. Das ist ja eine der größten Herausforderungen auf der IT-Digitalisierungsseite, die ein Unternehmen stemmen kann. Die Entscheidung ist getroffen worden, wir arbeiten zusammen, die Verträge sind unterschrieben. Wie beginnt man an sich so ein Projekt? Da würde mich jetzt zuerst sich so, Daniel, deine Perspektive aus Kundensicht und dann deine, ich nenne es jetzt auch Expertensicht, weil du hast schon einige Projekte hinter dir. Gibt es da immer Schema F oder unterscheidet sich das tatsächlich von Kunde zu Kunde? Was war so deine Perspektive?
Also Daniel, meine Perspektive, wie fängt man das an? Naja, man macht halt erstmal einen Plan. Man überlegt sich mal auf einem Stück Papier, wie das ungefähr laufen könnte, in welchen Phasen man da durchsteuern will, wen man so alles braucht, wann man wen wie viel braucht und wie lange das hinterher alles dauern soll. Und den Plan versucht man dann so gut mit der Kristallkugel, die einem zur Verfügung steht, auf irgendwie ein Papier zu bringen. Und dann sucht man sich ein Projektteam, findet die Leute, die man braucht, um den Plan in die Tat umzusetzen und macht dann initial einen Kickoff, wo man mit allen zusammenkommt und sagt, so, das ist jetzt der Plan, wir starten jetzt und dann gibt es den Startschuss und es geht los.
Vielleicht von meiner Seite, ich würde zuerst mal auf den Aspekt Gruselgeschichten eingehen. Es ist tatsächlich so, dass Negativschlagzeilen sich halt sehr stark verbreiten. Ja, und im Verhältnis positive Projekte, im Verhältnis zu Projekten, die gescheitert sind, ist es schon so, dass der Anteil der positiven Projekte mehr als, ich würde sagen, 90% überwiegt. Das ist aber halt keine Schlagzeile wert, von daher merkt man sich halt eher das, wo es halt nicht geklappt hat.
Aber ein Podcast.
Was man halt dazu sagen muss, und das ist halt das Fünkchen Wahrheit, deswegen Gruselgeschichten ist auch das völlig, nicht völlig abstrus, ist halt, es ist eine Riesenherausforderung, weil das Thema ERP-Einführung wird immer unterschätzt. Warum wird es unterschätzt? Es ist halt nicht klassisch so, dass man einfach ein Stückchen Software einführt und installiert und wenn die Software nicht funktioniert, dann nimmt man halt wieder die alte. Das klappt halt nicht, sondern es ist halt, wie man so schön sagt, das Herzstück des Unternehmens. Die gesamten Geschäftsprozesse laufen darüber und die müssen auch laufen. Ja? Und weil die halt laufen müssen, ist es halt ein Projekt, was eben nicht ein Dienstleister alleine macht, sondern immer im Team mit dem Kunden zusammen. Das ist extrem herausfordernd. Das wird auch, wie gesagt, oft unterschätzt, was der Kunde da bereitstellen muss. Wir sagen im Schnitt 2 bis 3 Mal so viel Zeit muss er selber investieren als der Dienstleister. Und dann gibt es halt relativ viele Aspekte, die das Projekt halt sehr komplex und umfangreich machen. Und ich glaube, das ist halt ein Thema, wieso es eben auch manchmal nicht so glücklich erfolgen kann oder halt man ganz viel rudern muss, damit es halt ein Erfolg wird. Für den Überblick selber, ja, prinzipiell, was Daniel gesagt hat, das passt schon. Nur, dass wir natürlich als Dienstleister mit einem gewissen Erfahrungsbackground weniger die Kristallkugel verwenden, sondern tatsächlich schon sehr strukturiert vorgehen. Wir wissen eigentlich, was wir brauchen von dem Kunden, welche Informationen. Wir haben eine gewisse Struktur, uns aber immer bewusst, und das ist halt das Thema, was bei jedem Projekt, egal welches Projekt man ausführt, normal ist. Es gibt einen Grobplan, mit dem startet man und innerhalb des Projektes ändern sich Dinge, weil man nicht alle Informationen zu jedem Zeitpunkt schon wusste, weil es vielleicht ressourcenmäßig irgendwo ein Thema gibt oder halt Veränderungen notwendig sind, weil halt der Kunde parallel auch noch andere Projekte hat, die halt dieses Projekt beeinflussen. Das heißt, wir haben halt eine gewisse Dynamik und die sorgt halt dafür, dass wir den Plan immer wieder neu bewerten müssen. Wenn man sich dessen auch bewusst ist, ist das jetzt nicht die riesen Herausforderung, sondern man geht halt professionell an die Geschichte ran.
Wenn man da ganz kurz so auf die Projektmethodik rangeht, weil du jetzt auch Dynamik gesagt hast, dass dann sie immer wieder neu gearbeitet, arbeitet man da eher so mit einem agilen Projektmanagement oder ist das so klassisches Projektmanagement, hat einen Plan und arbeitet den immer wieder ab?
Das ist eine meiner Lieblingsfragen. Warum? Weil es wird seit Jahrzehnten wird gechallenged. Wasserfall, das heißt die alte Methodik oder agil? Und ich sage halt immer, ein ERP-Projekt kann weder das eine noch das andere sein, sondern immer eine gesunde Mischung aus beiden. Wir haben halt einen Projektplan, der ist mehr oder weniger safe. Ja, bei Agilität ist halt immer das Thema, wie safe kann halt ein agiler Prozess sein, wenn man gefühlt jeden Tag neu die Dinge bewertet, was wollen wir jetzt als nächstes tun. Das heißt, wir haben halt einen gewissen Rahmen, der ist abgesteckt, der ist halt eher klassisch Wasserfall. Innerhalb des Projektes versuchen wir aber so agil wie nur möglich zu sein, um jegliche Themen, die da halt neu rauskommen, zu berücksichtigen. Das heißt, wir versuchen nicht stupide den Plan einzuhalten, den wir halt mal irgendwann festgelegt haben, sondern sind halt agil innerhalb der Projektmethodik, um uns anzupassen. Das halt gemeinsam. Das in Summe sorgt dafür, dass wir sozusagen das Beste aus beiden Welten kombinieren und das halt zum Erfolg führen.
Das heißt, man würde das eher vielleicht so als eine Art hybrides Projektmanagement betrachten.
Das trifft es ziemlich gut, ja.
Wenn du da jetzt so mit Kunden, so an Kunden zurückdenkst, kommen da viele an sich, weil du auch gesagt hast, das ist so eine Lieblingsfrage, so hey, ja, wir möchten unbedingt so dieses Agile wir brauchen einen Scrum-Master, wir müssen das so nach diesem Schema ablaufen. Ihr solltet gerade so diesen leicht müden Gesichtsausdruck vom Tom sehen, weil anscheinend das tatsächlich oft kommt.
Das ist tatsächlich so. Vor allem kommt die Frage meistens von Personen, die mit IT eher nicht so direkt zu tun haben. Und ja, dann kommen halt solche Phrasen. Aber tatsächlich ist es so, es ist halt ein Hybridmodus und diejenigen, die halt, sag ich mal, schon IT-näher sind, die verstehen auch, was ich dann meine. Aber ja, wir müssen halt berücksichtigen, wir sind auf jeden Fall agil. Das will der Kunde schon hören, definitiv.
Und der Grobplan, also wie sind diese Phasen, diese ersten Meilensteine? Also du hast gesagt, ihr wisst ganz genau, was eigentlich so strukturell kommt. Wie lange dauert es an sich, bis so an sich dieser Projektplan eigentlich steht und jetzt mal grob so sich so dieses Projektteam an sich auch gefunden hat?
Also in dem sogenannten Vorprojekt, oder wir nennen es mittlerweile die Initiate-Phase, strukturieren wir halt den Projektplan so, dass wir mehr oder weniger ein Aufbauprinzip haben. Ich erkläre das immer gerne, weil das ist relativ einfach zu verstehen, mit dem Schulprinzip. Wir fangen mit der gesunden Basis an und setzen auf die Basis immer weiter auf. Das ist ein iterativer Prozess, sorgt aber dafür, dass die Grundzüge des Systems, wie es konfiguriert ist, wie laufen die Kernprozesse ab, die stehen, bevor wir in die ganzen Sonderfälle und Ausnahmen kommen. Wenn man versucht, all das gleich am Anfang zu berücksichtigen, explodiert es. Und ich sage mal, ihr könnt mit der Intervallrechnung in der Mathematik nicht anfangen, wenn ihr nicht mal die Grundlagen über die Addition gelernt habt. Ihr müsst das halt aufbauen. Wenn man das verfolgt, ist das eigentlich für die meisten nachvollziehbar und die Lernkurve ist gesund.
Was wäre jetzt so deine Perspektive da drauf, Daniel?
Also grundsätzlich stimme ich dem zu. Darf ich auch eine Frage stellen eigentlich?
Natürlich darfst du Fragen stellen. Das ist ein netter Schnack zum ERP-Projekt.
Weil bei uns war es ja schon so, wir hatten ja die Phasen noch ziemlich, sagen wir mal, also auf dem Papier getrennt hintereinander mit Analysephase, Designphase, Realisierungsphase und Testing und so. Und bei uns war das, also klar, was du gesagt hast, wir haben auch mit den Basisprozessen angefangen, aber in den Teilprojekten an sich, und dann haben die schon immer relativ weit gearbeitet, bevor wir uns mal die Integration angeguckt haben. Ich glaube, den Teil, den macht ihr auch inzwischen noch anders, oder?
Genau, also VD war tatsächlich eines der letzten Projekte, sorry to say, wo wir noch nach der Sure-Step-Methodik gearbeitet haben. Die war genau so. SureStep ist der offizielle Name von Microsoft für die alte, man kann es schon sagen, doch eher Wasserfallmethodik als agil. Das heißt, eine relativ lange Designphase, wo man alle Lösungskonzepte gemeinsam abstimmt. Dann kommt halt die Umsetzungsphase, wo man halt die Konfiguration im System vornimmt, gegebenenfalls Anpassungen am System macht. Dann eine lange Testingphase, Vorbereitung für den Go-Live, dann geht man live. Dieses Prinzip haben wir, wie gesagt, sehr zeitnah nach VD komplett umgestellt, weil wir festgestellt haben, wir sind nicht agil genug. Das heißt, die Lernkurve beim Kunden ist viel zu lang, bevor im System die Prozesse irgendwie mal nachvollziehbar sind. Das dauert alles zu lang. Wir müssen da kürzer werden, schneller werden. Und das haben wir ein Jahr vorbereitet, umgesetzt. Dann kam Microsoft auch wieder mit einer neuen Strategie, weil die natürlich auch das als riesen weltweites Phänomen sehen. Warum scheitern Projekte im ERP-Bereich? Was sind die Challenges? Haben da halt eine Umfrage gemacht mit über 2000 Projekten. Schon nicht so schlecht. Und haben halt am Ende ein Compendium rausgenommen, was sie jetzt als Success by Design Framework vorstellen. Und das sorgt dafür, dass das, was wir bei VD gemacht haben, in kleinen Release-Zyklen immer wieder gemacht wird. Und wir haben viel schnellere Lernkurven. Die Kunden sind ab dem ersten Tag eigentlich schon am System. Das haben wir bei euch damals auch probiert. Bevor ihr aber auch mit euren Daten, mit euren Prozessen konkret arbeiten konntet, war die Lernkurve schon etwas langsamer, das muss man halt sagen, ja.
Der Daniel wirkt gerade so ein bisschen so leicht enttäuscht, weil er...
Also enttäuscht weiß ich nicht, aber ich kann das natürlich aus einer ganz praktischen Perspektive super nachvollziehen, was der Tom sagt, weil man muss sich schon vorstellen, diese Phasen in dem alten Modell, die waren halt relativ lang und wir hatten auch in den Workshops immer so die Fragestellungen so, ich meine, Tom, du weißt es auch noch, kam ja die Frage, ja, wie ist denn das im System? Wie sieht denn das im System aus und so? Und natürlich, wenn man das ganz klassisch betrachtet und einfach den Prozess designt, dann guckt man ja noch gar nicht ins System. Aber da gab es schon auch aus den von den Leuten, von den Key-Usern aus dem Projektteam, gab es schon auch den Wunsch, da schneller ins System reinzukommen und sich das anzugucken. Und ich glaube, dass das von der Vorgehensweise, die ihr jetzt da umgestellt habt, auf jeden Fall der richtige Weg ist. Und es hätte es natürlich schön gefunden, wenn das bei uns auch schon so gewesen wäre, aber es nützt ja nichts. Das war damals State of the Art.
State of the Art. Wäre das Projekt dann schneller oder sind jetzt Projekte durch die neue Projektmanagement-Methode schneller als wie nach dem alten System?
Es tut mir fast ein bisschen leid, das sagen zu müssen, aber ja, es ist tatsächlich so. Also wir haben einen riesen Boost-Effekt dadurch. Und für uns ist die Umstellung extrem gesund gewesen. Und ich glaube auch für die ganzen Kunden, ich meine, die kennen natürlich die alte Variante nicht so genau. Aber wir sehen extrem die Effekte, dass die Effizienz bedeutend schneller wird. Also gesteigert ist.
Lass uns an der Stelle über Schadensersatz sprechen. Das Projekt hat ja auch bei mir zu Haarausfall beigetragen.
Ich meine, es ist ein Podcast, man sieht mich nicht, aber du weißt, ich habe ein paar Projekte hinter mir.
Nee, aber das ist für euch, wenn ihr in der Situation an sich drin seid, auch schon mal schon interessant, wenn ihr in die Richtung Partnerauswahl geht, vielleicht einmal davor schon mal nachzufragen, nach welchen Projektmanagement-Methoden eigentlich solche Projekte umgesetzt werden. Sollte man sicher auch nochmal reinschauen. Vor allem auch, was dann natürlich dann zu Projektkosten führt, weil ein Projekt, was länger dauert, kostet einfach auch mehr.
Wobei es halt viele Faktoren gibt. Das heißt, wie gesagt, ich hatte vorhin angesprochen, der Kunde muss im Schnitt 2 bis 3 Mal so viel Zeit bereitstellen für so ein Projekt. Das wird, wie gesagt, immer massiv unterschätzt. Wenn das nicht klappt, da können wir als Dienstleister agieren, wie wir möchten. Wir kommen trotzdem halt nicht vorwärts. Das heißt, es gibt halt relativ viele Faktoren. Da ist halt die Projektmethodik im Gänse, also auf der hohen Flughöhe nur das eine. Es gibt da eben viele andere. Und von daher, es ist ein Aspekt, aber nicht der einzige.
Anderer Aspekt wäre dann vermutlich auch die Zusammenarbeit oder wie an sich die Zusammenarbeit der einzelnen Teams koordiniert wird. Wie habt ihr zwei das organisiert?
Also prinzipiell, auch da kommen wir natürlich als erfahrener Dienstleister mit einer gewissen Methodik. Wie sieht das aus? Prinzipiell ganz klassisch das Organigramm, das heißt, wer ist für was verantwortlich, in welchem Bereich, sieht halt so aus, dass Projekte durch Projektleiter geleitet werden. Dann gibt es halt immer den Projektleiter des Kunden, der halt für den Kunden sozusagen die Interessen vertritt und den Projektleiter von Viterna, der halt sozusagen die Dienstleistungsparts vertritt. Und dann versuchen wir halt entsprechend der Fachbereiche, also sprich organisatorisch, wie der Kunde generell sich eigentlich aufstellt, welche Geschäftsbereiche von welchen Personen verfolgt werden, halt so aufzustellen, dass wir mindestens einen Ansprechpartner beim Kunden mit einem Berater von uns zusammenstellen, dass die beide in diesem Fachbereich nach vorne treiben. Wir nennen das dann immer, das ist der sogenannte Key-User des Kunden, das heißt der Interessensvertreter für einen bestimmten Fachbereich, der auch eine gewisse Entscheidungsbefugnis hat, wie die Dinge umzusetzen sind und wie sie laufen sollen. Und natürlich idealerweise eine gesunde Erfahrung, wie läuft es denn heute? Also wir haben manchmal die Challenge, da werden halt, okay, ich habe gerade nicht die eine Ressource, deswegen tue ich jemand Neues da rein. Der kennt aber leider dann keine Historie des Unternehmens. Ist dann manchmal schwierig. Aber wenn das generell gut besetzt ist, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Und ja, prinzipiell Zusammenarbeit. Mir ist persönlich immer extrem wichtig, dass wir relativ schnell ein gesundes Vertrauen haben, alle. Weil in so einem Projekt werden Themen hochkommen, die der ein oder andere vielleicht manchmal nicht so hübsch findet. Und da ist halt Vertrauen wichtig, weil Vertrauen sorgt dafür, okay, das ist jetzt gerade nicht so super, was hier passiert, aber wir kriegen es wieder hin. Ja, und wenn man das schafft, gerade in den ersten Monaten, dann ist, glaube ich, jede Challenge packbar.
Arbeitet ihr da speziell drauf hin, also im Sinne so solche vertrauensbildenden Maßnahmen zu setzen, oder ist es irgendwie etwas Gesetztes, was einfach so und so in diesem Projekt kommen muss?
Also im Idealfall passiert das schon, bevor überhaupt das Projekt regulär startet. Das heißt, schon in dem Vorprojekt hat man eine gewisse Vertrauensbasis, die man aufgebaut hat. Wir versuchen immer direkt mit Projektstart erstmal den physischen Kontakt herzustellen. Das heißt, die Menschen müssen sich kennenlernen. Das ist gerade in den heutigen Zeiten alles noch remote und so echt schwierig. Ich sage mal, wir müssen die Ersttermine physisch machen. Wir müssen uns, klingt lustig, etwas beschnuppern, ja, weil wir arbeiten jetzt lange zusammen. Ja. Und da brauchen wir halt eine gewisse Vertrauensbasis, dass das funktioniert. Und wenn wir schon in den ersten Workshop wieder feststellen, okay, da irgendwie, das kriselt ein bisschen, das läuft noch nicht so smooth, dann müssen wir daran arbeiten. Wie gesagt, das Projekt ist jetzt selten kurz, sondern schon eine längere Periode. Und von daher brauchen wir da halt eine sinnvolle Zusammenarbeit. Und das ist schon wichtig.
Aber mir fällt an der Stelle ein, weil du jetzt sagst, ja, wir arbeiten ja remote, es ist wichtig, dass die Teams mal zusammenkommen und sich beschnuppern und so. Man darf nicht vergessen, da war ja zwischendrin dieses Corona-Ding. Und da sind wir total reingelaufen. Also auch wenn der Tom das oder wir das jetzt inzwischen als Selbstverständlichkeit empfinden, als wir das Projekt geplant haben, war das so nicht gedacht. Also wir haben noch geplant, dass Biterna-Berater immer wochenweise hier sind, tagelang immer hierher kommen, den Weg aus Leipzig an den Bodensee finden, wir unsere Prozesse beraten und das durchbesprechen. Das war wegen Corona, war ein ausschlaggebender Punkt, dass das nicht mehr ging. Und dann war schon die Frage, wie führen wir denn das ERP-Projekt weiter und ist es möglich, auch eine ERP-Einführung zu zumindest weiten Strecken online zu machen? Und für mich war das, also wenn ich das zurückdenke, das kommt immer so, gerät so ein bisschen in den Hintergrund, aber es waren schon Fragestellungen, geht das überhaupt? Braucht man denn so viel Kontakt? Also müssen die Leute zusammen in einem Zimmer sitzen oder kann man da tatsächlich das auch in Online-Terminen machen? Das war schon auf jeden Fall auch eine Challenge, die wir da hatten.
Wobei, wenn ich jetzt so die Timelines richtig noch im Kopf habe, so dieses erste Beschnuppern und das, was vermutlich wichtig fürs Vertrauen ist, das hat ja schon noch in Person stattgefunden.
Genau, ja.
Es ist dann nur dann während dem Projekt eine Komplettumstellung auf Remote-Only dann vermutlich.
Also wir hatten im Schnitt ein gesundes Jahr, was noch für damalige Verhältnisse normal verlief. Mhm. Und dann kam das Thema Corona mit raus und dann mussten wir uns halt anpassen. Und da gab es auch manchmal sehr dynamische Veränderungen. Dürfen wir überhaupt anreisen? Ja, nein. Habt ihr alle eure Tests gemacht? Sind die Tests positiv oder eben negativ? Ja. Und ja, das war schon manchmal spannend. Und wir wussten halt nicht, wenn wir dann tatsächlich hier bei VD vor Ort waren, dürfen wir heute den Workshop zusammen machen oder sagt der Test vielleicht,
nein,
geht nicht.
Aber es ist auf jeden Fall vielleicht auch eine Erkenntnis, die man auch mitnehmen kann. Man kann solche auch aufwendigen und anspruchsvollen Projekte mit einem sehr hohen Remote-Anteil machen. Also es ist nicht darauf angewiesen, dass da man einen Partner sucht, der zwei Häuserblocks entfernt ist. Da geht wirklich viel online. Aber
die Lernkurve für uns war, man muss sich trotzdem organisatorisch etwas umstellen. Das heißt, das ist funktioniert, das hat sich relativ schnell bewahrheitet. Was man aber eben machen muss, man kann remote keine 8 Stunden Workshops machen. Es geht einfach nicht. Das heißt, man muss die kürzer einplanen. Ich sag mal maximal 4 Stunden mit einer gesunden Pause dazwischen. Und selbst 4 Stunden ist manchmal schon langatmig, je nach Thema. Man muss das ein bisschen anders strukturieren. Aber dann funktioniert es genauso gut wie vorher. Ja, wenn die richtigen Personen dabei sind, man die richtigen Punkte besprechen kann, dann ist es am Ende egal, ob vor Ort oder halt nur remote. Aber man muss es etwas anders strukturieren. Und auch das, auch eine Lernkurve für mich persönlich. Man empfindet die Emotionen remote anders, als wenn man physisch fort ist, wenn da jemand, keine Ahnung, gerade seine E-Mails checkt, das sehe ich remote vielleicht nicht sofort. Oder wenn jemand gerade geistig nicht sofort dabei ist. Das heißt, man muss mehr interagieren. Frau Müller, haben Sie das verstanden? Also ansprechen. Das muss man mehr intensiver machen als remote, als vor Ort.
Und Frau Müller haben wir gar nicht.
Ja, das war jetzt ein fiktives Beispiel.
Das war der Max Mustermann.
Ach, ja. Genau.
Wie groß war eigentlich dieses Projektteam rund um unsere ERP-Einführung? Bei dir, Daniel?
Also bei uns waren im Kernteam, haben wir das genannt, also das Zusammenspiel aus Key-Usern und Leute, die sich wirklich intensiv im Projekt beteiligt haben. Das waren etwa 40 Leute Und in den Hochphasen haben etwa 80 Leute an dem Projekt gearbeitet. Da sind eben dann eben nochmal Leute aus den verschiedenen Fachbereichen dazugekommen für entweder spezielle Themen oder zum Unterstützen beim Testing oder so, waren es halt ungefähr 80
bis zu 80 Personen. Und diese 40 Leute in diesem Kernteam, wie hat da so diese Organisationsstruktur an sich ausgeschaut? Waren das 40 Leute, die einfach so in alle Richtungen an sich irgendwelche Sachen entwickelt haben? Projektleiterinnen, Mini-ProjektleiterInnen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also die 40 Leute, also in einem Teilprojekt, der Tom hat ja schon gesagt, im besten Fall gibt es immer einen Key-User, der als Hauptansprechpartner dient.
Kurze Zwischenfrage, Key-User ist so etwas wie ein Projektleiter oder wie kann ich mir das...
Das würde ich jetzt erzählen, wenn du mich aussprechen lässt.
Dann lasse ich dich ausreden, sehr gern.
Also es gibt immer einen Key-User, ich erzähle gleich, was ein Key-User ist, und auch noch gegebenenfalls mehrere Leute, die da mitarbeiten, weil wir haben auch schon gehört, der Aufwand auf der Kundenseite ist etwa der Faktor 2,5. Das heißt, damit das gut funktioniert, wenn die Biterna einen Consultant stellt, müssen da 2-3 Leute auf unserer Seite arbeiten, damit es geht. So, Key-User. Als Key-User bezeichnen wir Leute, die in einem Fachbereich, zum Beispiel im Vertrieb, in dem System intensiv arbeiten, sich gut auskennen, die Prozesse kennen und bewerten können. Und in dem Projekt war es auch so, dass die Key-User zusammen immer mit dem Consultant auf der Biterna-Seite als Teilprojektleiter das Projekt geleitet haben, also für den Fachbereich spezifisch verantwortlich sind. Das ist klar, aus der Projektleitungssicht guckt man insgesamt drauf, aber man kann auch nicht alle tausende Entscheidungen, die da getroffen werden müssen, in der Projektleitungsperspektive mit betreuen. Das macht dann auch der Key-User. Also bei uns ist Key-User immer ist gleich Teilprojektleiter gewesen. Wobei auch ein Teilprojekt ja aus hunderten Tagen externe, also im schlimmsten Fall hunderte Tage externe Dienstleistungen bestehen kann. Das waren schon auch dann relativ komplexe Themen. Und dann aus der Projektleitungssicht ist dann halt auch wieder spannend, das ein gutes Maß zu finden, wie die Teilprojektleiter sich gegenseitig über das austauschen, was sie gerade machen. Also damit alles auch so ein bisschen den Blick über den Tellerrand haben, wo passiert gerade was, wo sind die, was gibt's für Herausforderungen, an welchen Themen wird gearbeitet und wo gibt es vielleicht Schnittmengen, wo man sich einschalten muss. Weil das ist, wir hatten ja zum einen noch dieses eher wasserfallartige Modell, wo relativ lange in den Fachbereichen gearbeitet wurde. Und wir haben das auch halt, die Teilprojekte waren ja dann auch nochmal gekapselt, also Vertrieb für sich, Finanzen für sich, Beschaffung für sich, aber die haben ja auch Schnittthemen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, wie reservieren wir irgendwelche Ware, da muss ja die Logistik und der Vertrieb haben da irgendwelche Ansprüche, wie das funktionieren soll. Und an solchen Themen müssen die dann zusammenkommen. Und wenn die mitkriegen, dass gerade dieses Thema irgendwo aufploppt oder bearbeitet wird, dann muss man diese Querverbindungen finden. Und dafür haben wir halt immer auch so Teilprojektleiter-Meetings organisiert, wo alle dann berichtet haben aus ihren Teilprojekten.
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Wie haben so diese Tools, diese organisatorischen Prozesse ausgeschaut, wie an sich so ein sehr großes Team eigentlich dann immer wieder so zusammenführt und dann wieder auseinanderbringt, damit sie dann wieder weiterarbeiten können?
Also wir haben in dem Projekt mit VD zusammen damals vorwiegend 3 Tools verwendet. Das war zum einen der SharePoint, den man vielleicht kennt. Das ist halt eine Verwaltung von den gesamten Projektmanagement-Themen wie Projektaufgaben, Entscheidungen, die Herleitung von Anforderungen und Lösungsansätzen. Das wurde halt alles im SharePoint gemacht. Als zweites Tool hatten wir damals DevOps im Einsatz. Das heißt, DevOps wurde zum einen verwendet, um Anforderungen, die jetzt nicht sofort die Lösung bietet, umzusetzen. Das heißt, mithilfe von Entwicklung und auch um das Testfallmanagement abzubilden. Das heißt, gerade integrative Prozesse, wo eben viele Fachbereiche in Summe beteiligt sind, dass da wir halt einen super Überblick haben, okay, wie laufen denn die Testfälle in Summe. Das dritte Tool war eigentlich unser Kommunikationstool. Auch da, schon vor Corona, waren wir da remote unterwegs. Das war halt das Microsoft Teams, was mittlerweile sehr präsent ist eigentlich in vielen Unternehmen. Das heißt, jegliche Informationen, die eben mehrere Menschen betreffen, wurden halt über verschiedene Teams-Kanäle gepostet, dass wir alle informieren. Genauso haben sich natürlich die Leute getroffen, um dann halt remote kurz mal zu telefonieren und ihren Bildschirm zu teilen und so weiter. Das heißt, das waren die 3 Tools. Auch da sind wir als Biterna, haben wir uns weiterentwickelt. Wir verwenden gar kein SharePoint mehr. Wir machen jetzt alles im Microsoft DevOps, weil uns diese Plattform halt wieder eine Vereinfachung macht. Wir arbeiten halt mit weniger Tools. Ist für den Kunden einfacher, er muss nicht so viel Neues lernen. Das heißt, man hört schon raus, wir als Biterna müssen sich permanent anpassen, damit halt die Dinge effizienter laufen und der Kunde schneller mit ans Boot geholt wird. Also für den Kunden, es ist immer eine riesen Herausforderung für den Kunden, wenn er nicht gerade einen IT-Leiter hat, der vor 5 Jahren schon mal so ein Projekt gemacht hat, dann weiß der viel. Ist aber eher die Ausnahme. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, es ist das erste und einzige Projekt, was die Mitarbeiter da mitmachen müssen. Das heißt, alles, was den Kunden erleichtert an dieser Zusammenarbeit im Projekt, hilft. Und das ist unsere tägliche Challenge, wie können wir das weiter optimieren. Deswegen, wir müssen uns da mal anpassen. Also von daher, es ist ja schon ein paar Jährchen her, da ist schon viel passiert.
Ich überlege gerade, ob wir nochmal ein neues Projekt machen, um zu zeigen, wie effizient das laufen kann. Weil wir haben so viele Leute, die das schon mal gemacht haben und hier, die Projektmethodik ist besser. Nee, ich hoffe nicht. Nie mehr.
Ganz vielleicht kurz noch eine Zwischenfrage, bevor du da reinkommst, Daniel, auf das Thema Projekttools. Das hat jetzt sehr stark geklungen, dass ihr als Dienstleister eigentlich mit einer Projektumgebung zu dem Kunden kommt. Passiert es manchmal auch, dass Kunden euch Vorgaben geben, okay, bitte nicht Teams, sondern das muss in Slack laufen und sonstige Sachen?
Also im Normalfall, wir kommen natürlich mit unseren bewährten Projekttools, wo wir auch Status abfragen können, sehen, wie sind die Zustände in einzelnen Bereichen und so weiter. Das heißt schon sehr im Projektmanagement getrieben, dass wir jede Woche genau wissen, wo wir stehen. Das ist verdammt wichtig für so ein Projekt. Aber ja, es gibt, und das tatsächlich immer mehr Fälle, wo der Kunde mit im Zweifel auch externen Projektleitern kommt, die uns da halt was vorsetzen. Und dann muss man sich natürlich erstmal kurz finden, okay, was machen wir jetzt? Weil ich möchte ja nicht in Frage stellen, was ihr verwendet. Ihr habt ja da auch eure Erfahrung und den Nutzen. Jetzt müssen wir es aber gemeinsam finden, weil wenn wir uns jetzt an ein neues System gewöhnen müssen, das ist für uns halt eine Hürde, was eine Verzögerung verursacht. Umgekehrt natürlich auch. Das heißt, da muss man sich, und das ist halt dann Teil des Vorprojektes, da halt finden, okay, wie soll es ablaufen? Was verwenden wir für was? Wenn man das erst im Projekt versucht zu challengen, würde ich sofort ein Risiko sehen. Ne? Und ja, wir jetzt als Peterna hatten gerade in den letzten Jahren doch schon öfters damit zu tun.
So, Daniel, ich habe dich davor unterbrochen. Du wolltest noch irgendwas sagen?
Ja, das ist jetzt ein bisschen eine andere Schiene, weil wir sind ja jetzt bei diesen Tools. Ich bin nochmal bei diesem Zusammenarbeitsthema. Wir hatten es ja auch von dem Online-Arbeiten, wo einfach viel mehr geht und auch viel mehr, als man erwartet. Aber ich glaube, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir haben so Punkte gehabt, wo auch online viel Zusammenarbeit und wir dann plötzlich aber doch so viele lose Enden hatten. Zumindest war das gefühlt so. Viele Themen, die dann nicht richtig zum Abschluss gekommen sind und so, weil es immer dann doch eine Hemmschwelle gab zu, dann muss ich nochmal anrufen und nochmal nachfragen und so und nicht auf den nächsten Termin warten, der erst übermorgen ist und so. Und dann könnte es halt schon in der Kette dazu führen, dass es dann Verzögerungen gibt, dass das zäh wird. Und dann haben wir auch so Workshop-Module eingeführt, wo wir dann die Leute auch nochmal hier zusammengebracht haben am Standort. Wir haben das, glaube ich, Sommercamp und Herbstcamp genannt. Und dann eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Projektteams von uns und von der Biterne auch hier am Standort und in echt gemacht haben. Also ich wollte es einfach nochmal einbringen, dass ich glaube, dass man sich auch nicht nur auf das Kennenlernen und dann den Rest remote, sondern dass auch die Phasen, wo die Leute zusammensitzen an einem Tisch in einem Raum, mal kurz über den Tisch irgendwas fragen können, bei dem anderen auf den Bildschirm gucken, ohne dass man Teams-Call anrufen und so, dass es auch solche Phasen dann im Projekt gut tun.
Ich glaube, das A und O ist auch, dass gerade die Projektmitglieder ständig abgeholt werden, sind meine Erwartungen erfüllt? Was ist die Zukunft? Also habe ich das Gefühl, es geht in die richtige Richtung. Und da ist eben tatsächlich, eine Woche kann so viel in Bewegung setzen, dass manche schon wieder verunsichert sind. Und das ist halt echt das A und O, man muss die immer wieder abholen. Und gerade halt, sage ich mal jetzt, was der Daniel genannt hat, wir bringen die wieder alle gemeinsam an den Tisch, wir unterhalten uns, was hat der eine entschieden, wie soll jetzt der Prozess final aussehen, dass da halt alle sich wieder abgeholt fühlen. Das ist extrem wichtig. Weil es gibt doch schon manchmal Phasen, da fühlt sich einer über Wochen nicht abgeholt und dann steht halt so eine leichte Demotivation oder halt so eine Kurve, wo er sagt, irgendwie, ich glaube da gar nicht richtig dran und das ist irgendwann spürbar. Und die Kunst ist halt rechtzeitig dagegen zu wirken, damit alles, ja, wir glauben dran, so funktioniert.
Bei diesen zwei Camps, so wie es ja bei euch jetzt rausgeht, ist es ja eigentlich eher dann um das Thema Projektmanagement, Projektkommunikation gegangen. Das Thema Teambuilding, also jetzt mal blöd gesagt, dass man gemeinsam wandern geht, ganz kurz noch, oder Radl fahren, sowas hat es eigentlich nicht gegeben.
Ja, doch. Eher selten.
Ja, selten. Also aber wir haben die Camps dann schon auch immer mit so einem Grill and Chill gemacht und so, dass man abends noch zusammen draußen sitzen könnte, auch mal Zeit hat, um was anderes zu sprechen und so. Und auch die dass man morgens immer zusammengekommen ist und die Teilprojektleiter vorgestellt haben, was sie vorhaben und so und das aufgehängt haben, dass das auch plakativ irgendwo da hängt und man konnte da rauskommen und hatte irgendwie einen Raum, wo man sich trifft und auch darüber sich unterhalten konnte und so. Also wir haben es jetzt nicht von, also die waren schon voll, diese Camps, ja, aber wir haben es jetzt nicht total streng getaktet, sondern auch uns überlegt, wie kommen die Leute denn in Kontakt und tauschen sich da mal aus.
Man muss auch dazu sagen, am Anfang eines Projektes ist man sehr, also von dem Volumen der Mitarbeiter ist sozusagen die Intensität am Anfang des Projekts bedeutend höher. Das heißt, viele Personen sind involviert und haben wirklich viel zu tun. Im Verlauf des Projektes ist es aber halt so, der eine Fachbereich ist so gut wie schon durch und fertig, alles ist erledigt. Der andere hat aber noch ganz viel vor sich. Das ist jetzt nicht unbedingt so gleichgewichtet, dass man sagen kann, das Team mit voller Stärke ist zu jedem Zeitpunkt da, dass man, sag ich mal, solche Motivationscamps oder lass uns mal zusammen wandern, immer in dieser, ja, ich würde mal sagen, in dieser kompletten Person also hinbekommt. Und man möchte ja auch nicht mit dem einen Team dann was machen und die anderen Personen waren nicht dabei und sagen, hätte ich auch gerne mal mitgemacht. Das ist halt immer so ein bisschen ein Kunststück. Aber ja, es gab schon Momente, wo wir halt auch mal off-topic, unabhängig von dem Projekt und den ganzen fachlichen Themen, einfach uns unterhalten können, einen schönen Abend verbracht haben. Und auch das ist verdammt wichtig, damit, wie gesagt, Vertrauen und Co. funktioniert.
Wenn wir jetzt so in das Thema Projektorganisation haben wir es gehabt, die Zusammenarbeit haben wir gehabt, Vertrauen haben wir gehabt. Wir haben das Thema Projektplan gehabt, Grobplan und so weiter. Jetzt muss ich wieder sagen, denk wieder an das Wasserfallmodell von früher zurück, nicht mehr, was es jetzt ist. Wir hatten auch kurz Corona als eine komplett neue Herausforderung, die an sich in dieses Projekt hineingestürzt ist. Was waren sonst noch so große Veränderungen, wo du einfach sagst, okay, oder ihr beide, da haben wir den Plan massiv anpassen müssen?
Also ich kann mich erinnern, dass wir auf jeden Fall ein paar Systemaktualisierung hatten oder Veränderungen in der IT-Landschaft von VD, die waren eben nicht alle vorher geplant. Also zum Beispiel das externe Lagerverwaltungssystem musste halt mal ein größeres Update erfahren oder halt die Archivierungssoftware wurde ausgetauscht. Das sind halt Themen, die hatten wir jetzt vorher nicht hundertprozentig so auf dem Schirm. Die sind natürlich normal, dass die auch kommen. Dafür ist das Projekt dann immer wieder zu groß von der Laufzeit und dann muss man halt drauf reagieren. Es gibt sicher doch ganz klassische Herausforderungen wie, okay, wir haben im Vorprojekt gewusst, es gibt diesen Kernprozess und so soll er laufen und wir haben gemeinsam unsere Vorstellung, wie es laufen wird. Und dann sitzt man halt in, keine Ahnung, im 10. Workshop und auf einmal kommt eben raus, ich sage jetzt, der Max Mustermann, der ist der Einzige, der hat einen bestimmten Kunden, der macht einen Prozess, den macht nur er, nur für diesen Kunden. Den hat man aber vorher noch nie gehört. Und dann ist es halt irgendwie, oh, das ist irgendwie was Neues, wo kommt das denn her? Und dann muss man halt damit umgehen. Das ist sicherlich für den Kunden manchmal erschreckend, weil der Max Mustermann weiß doch, dass er den Prozess hat. Also warum wusste das die IT und alle anderen nicht? Aber wir wussten es natürlich schon erst recht nicht. Und da muss man halt damit umgehen. Das ist für uns als Dienstleister aber nicht so überraschend. Also diese Sonderfälle, Prozess läuft eigentlich immer so ab, außer dann kommt halt irgendwas. Das ist halt sehr geläufig. Und wir müssen dann immer nur gemeinsam überlegen, okay, muss dieser Sonderfall denn zukünftig immer noch so sein und können wir uns nicht anpassen? Oder nein, er ist uns so wichtig, wir müssen halt diesen Sonderfall auch berücksichtigen. Aber mich schockt das alles nicht mal. Ja, dafür habe ich schon ein paar Jahre auf dem Buckel, dass mich das jetzt nicht mal so aus dem Ruder läuft. Für den Kunden ist es manchmal ein bisschen so erschreckend, weil er denkt, oh, wo kommt denn das jetzt her?
Also ich erinnere mich gar nicht, dass wir da irgendwelche Sachen noch zusätzlich, glaube ich ja,
die zeilt halt am Hunden.
Genau. Das ist ein Schmerzgedächtnis.
Tom, du hast davor was Gutes gesagt, so das Thema, dass das ja an sich für den jeweiligen Kunden, den ihr gerade habt, so dieses eine Projekt ist, was in einer Mitarbeitendengeneration stattfindet. Und da ist dann vermutlich solche Sachen dann immer mit einer deutlich mehr Emotion an sich dahinter, wenn irgendetwas passiert. Auf der anderen Seite, dir passiert das oder dir ist das 3, 4, 5 Mal im Jahr an sich passiert, dass solche Situationen passieren, jetzt mal zusammengedampft. Und da muss man vermutlich auch als Kunde dann einfach so dieses Vertrauen wieder an den Dienstleister haben, dass die wissen, wie man an sich da durchgeführt wird.
Ich sage mal so, man muss Raum lassen für die Emotionen. Man muss Emotionen auch mal rauslassen. Man darf die jetzt nicht nur runterdrücken. Das ist je nach Mensch sonst echt was schwierig. Aber man muss natürlich suggerieren, pass auf, ja, das passiert. Das gucken wir uns jetzt gemeinsam an. Was bedeutet das? Ja, wie gehen wir damit um? Wie sieht unser Plan? Also einfach nach vorne gucken. Nicht großartig jetzt das Thema extrem rausholen und wie kann das alles und überhaupt. So einfach, okay, akzeptieren, dass es da ist. Bewerten, wie wir damit umgehen und dann nach vorne gucken. Ich glaube, das ist die Lösung. Hilft ehrlich gesagt auch in allen privaten Themen, die man manchmal so hat, nicht zu sehr in der Vergangenheit rumwühlen. Das ist manchmal echt schwierig. Ja? Also die Zeit verrennt so oder so. Ja? Jeden Tag geht die Sonne auf und das muss man positiv sehen, ja? Auch wenn jeden Tag auch wieder die Nacht kommt, wo man vielleicht sagt, dunkel und kalt. es geht immer vorwärts. Ja, und gemeinsam, gerade als Team, schafft man eigentlich jede Herausforderung. Auch wenn manche vielleicht ein paar Minuten länger dauert als die anderen.
Es ist wunderschön, so dieses Bild. Gemeinsam als Team schafft man jede Herausforderung. Wenn ihr jetzt so an das Projekt zurückdenkt, ist ja doch schon 2-3 Jährchen her, gibt es da irgendwas, wo du einfach sagst, okay, das hat sich so reingebrannt, was du an sich so mit diesem Projekt an sich so verbindest?
Also generell, erstmal konkret unabhängig von VD, gefällt mir immer persönlich, wenn die Kunden, gerade die Key-User, das Potenzial erkennen, was sie vielleicht am Anfang, okay, mein Prozess läuft jetzt irgendwie anders ab und gefällt mir das oder nicht, die Frage stellen sich halt schon relativ viele, wenn sie erkennen, was alles möglich ist. Man muss tatsächlich sagen, wir führen ja nicht ein ERP-System ein, um einmal zu sagen, okay, wir machen jetzt alles anders und ihr werdet sofort daraus so viel Energie schöpfen, dass sich das Unternehmen vervielfältigen kann, in was auch immer, welche Richtlinien. Das ist ja nicht passiert, sondern wir werden ja erstmal das, was ihr heute habt, setzen wir mit dem neuen System um. Das heißt, die Grundlage schaffen, wie sie heute halt notwendig ist. Und da gibt es eben teilweise schon Veränderungen. Und zusätzlich schaffen wir, ansonsten müsste man sich als Unternehmen ja fragen, warum haben wir überhaupt entschieden, eine ERP-Neueinführung zu machen, muss man natürlich das Potenzial bewerten. Und das sieht nicht jeder Nutzer des Systems. Weil es kann ja sein, dass man die Entscheidung getroffen hat, pass auf, für die Beschaffung brauchen wir was Neues, da sind wir mit unserem System aktuell limitiert, wir müssen dann was Neues machen. Im Vertrieb ändert sich aber erstmal nichts. Wie überzeuge ich die Key-User im Vertrieb, dass das neue System notwendig ist? Ist eine Challenge, ist schwierig. Wenn aber dann die Erkenntnis kommt, pass auf, der Prozess, okay, der läuft zwar jetzt anders, aber gut, muss mich dran gewöhnen, aber ich kann ja jetzt Folgendes machen. Dann hat man halt auf einmal so einen Effekt von, ich sehe, was alles möglich ist. Ich sprühe vor Ideen, wie ich meine Arbeit besser gestalten kann und so weiter. Diesen Effekt finde ich gut. Fällt mir bei euch auf jeden Fall die Anita ein und ihr Preisthema. Es war am Anfang eine Riesen-Challenge, da erstmal irgendwie Ordnung und Struktur reinzubringen. Wie muss es ablaufen und brauchen wir alles? Und als sie aber dann schon relativ mit uns gemeinsam in einem sinnvollen Zustand war, okay, was haben wir jetzt schon geschafft und was brauchen wir eigentlich noch, ist sie auf einmal vor Ideen, ist sie explodiert, kann man fast sagen, ja. Und das fand ich super, ne? Und vor allen Dingen, wenn man so eine Person hat, und da reicht manchmal eine, das streut. Das streut, dass andere auf einmal auch Gefühl haben, ey, die haben da irgendwas entdeckt, was muss ich mal im System mal gucken, was kann ich denn noch machen, ja. Und das ist super. Also wenn dieser Effekt eintritt, bin ich völlig zufrieden. Dann ist das wie so ein interner Selbstläufer beim Kunden.
Bei dir, Daniel?
Wirklich einschneidend sind die Integrationstests. Ich weiß nicht, kommen die, glaube ich, noch in der nächsten Folge?
Jetzt muss man kurz sagen, was ist ein Integrationstest? Dann okay, kann ich dann sagen, ob das in der nächsten Folge
kommt. Wir hatten es vom Wasserfallmodell. Ich habe auch schon erzählt, dass die Fachbereiche, also mit dem Blick in ihren Fachbereich zusammenarbeiten. Wir haben immer die Schnittstellen gesucht und so, aber schon fachbereichsspezifisch. Dann geht es irgendwann ins Testing. Dann guckt man, funktioniert das in der Software? Und dann guckt man, funktioniert das fachbereichsübergreifend? Also kann ich tatsächlich einen Auftrag, den ich angelegt habe im Vertrieb, in der Logistik ausliefern und in der Buchhaltung fakturieren. So. Und da gab es dann halt so die ersten Momente, als wir uns überlegt haben, okay, wie machen wir jetzt überhaupt diese Testfälle, wie sehen die aus? Und dann, dass wir dann festgestellt haben, okay, es gab so ein paar Schwierigkeiten, das ist ganz logisch, aber so, hoppla, das funktioniert ja. Da kann ja am Ende tatsächlich ein System rauskommen, was insgesamt funktioniert. Und das finde ich, also das hat bei mir persönlich, also war das ein wichtiger Moment. Und ich glaube auch für unser Projektteam war das für viele ein innerliches Aufatmen, dass sie gesagt haben, okay, das, was wir jetzt hier gemacht haben, das letzte Jahr, anderthalb, wie auch immer, das führt tatsächlich am Ende zu einem funktionierenden System. Wir haben zwar noch einen Haufen Sachen, die man da, wo es geklemmt hat oder so, das findet man aber raus, woran, aber am Ende wird es funktionieren. Und das ist, glaube ich, also das war schon, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt.
Nach wie vielen Monaten oder Jahren war das das erste Mal bei dem alten Projektmanagement?
Ja, Millionen. Nee, ich weiß es gar nicht mehr so genau.
Ich befürchte, es waren tatsächlich ungefähr 18 Monate.
Ja, ich habe gesagt.
Wir haben, das war echt ungünstig geplant, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht so, wie man es eigentlich machen sollte. Wir haben mit dem Vertrieb angefangen und konnten es nicht ressourcenseitig stemmen, dass wir das Projekt schon in Fülle starten. Das heißt, wir hatten einen Vorlauf von über 6 Monaten, wo nur der Vertriebfachbereich schon im Projektmodus war. Alle anderen Fachbereiche hatten noch gar nicht angefangen. Das ist gerade für diesen integrativen Effekt natürlich total negativ, weil der Vertrieb kann nicht alles alleine entscheiden, wie was laufen soll, sondern braucht er die anderen Fachbereiche und die waren eben noch nicht da. Und das hat sicherlich dafür gewirkt, dass wir erst, sag ich mal, nach ungefähr, wie gesagt, 18 Monaten soweit waren und hätten vielleicht schon nach 12 Monaten dort sein können. Das war sicherlich nicht so glücklich, aber manchmal sind die Dinge so, wie sie sind, ja, und niemand möchte ja mit dem Projekt dann nochmal weitere 6 Monate warten, bevor man startet. Und da war es halt damals die Entscheidung, dass wir das einfach so machen. Im Nachhinein, wie gesagt, war das aber sicherlich auch nicht die perfekte Wahl.
Ja, glaube ich auch.
Da wir aber alle drei hier sitzen und alles funktioniert, ja, wir hatten vielleicht Probleme mit dem älteren Projektmanagement, aber das System läuft.
Also das ist aber jetzt ein Spoiler, das weiß ich nicht, ob das taktisch klug war.
Aber damit kommen wir eigentlich fast schon wieder zu dem Schluss. Also wir haben uns jetzt in der Folge ausführlich darüber unterhalten, wie du an sich so ein Projekt strukturieren kannst, wie es in der Vergangenheit gemacht worden ist, zum Beispiel bei uns, wie es aber inzwischen ist und wie wichtig es eigentlich ist, da an sich einen Partner zu haben, der an sich da mit einer Expertise reinkommt, an sich da uns an der Hand nimmt und durch dieses Once-in-a-Lifetime-Projekt eigentlich durchführt. Aber du hast ja oft auch so, ein bisschen ist es auch rausgeklungen, ist es ja auch mit einem Change-Management-Prozess, weil du an sich nicht nur die Prozesse an sich in ein neues System überführst, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, sondern du wirst auch Sachen neu denken müssen. Und da in der nächsten Folge werden wir uns genauer damit unterhalten, wie du an sich auf solche MitarbeiterInnen zugehst, wie du mit Widerständen in so einem Projekt umgehst und wie du sie da an sich mitnimmst. Für das Thema Projektmanagement bedanke ich mich aber jetzt mal bei euch beiden. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Danke, Manni. Bis zum nächsten Mal.
Das war Inside Outdoor, der VD-Podcast ohne Blabla. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere diesen Podcast in deiner Podcast-App und hinterlasse uns eine Bewertung.